Vielleicht sollte man mal von einer Lifestyle-Teilzeit von unseren Politikern reden, gell? Aber das, von denen reden sie, glaube ich, nicht so gern. Die haben sie lieber im Sommer ein bisschen daheim. Weiß ich nicht, im Sommer genießen. Gescheiter war ja, wenn diese ganzen Ex-Politiker sich da auf ihr Häuschen am See zurückziehen, ein bisschen Sekt schlürfen, ein bisschen zu den Festspiele gehen und wenn sie einfach leise warten. In Österreich erhielten die 10% der größten Konzerne in den vergangenen Jahren mehr als die Hälfte der Subventionen. Die Top-Profiteure sind jetzt die Agrarmarkt Austria und die A1, gut, die Arme, muss man sagen, die gibt's eh weiter, aber A1 zum Beispiel, weiß ich nicht. Der Telefondienst da, ne? Wow, jetzt ist es so kalt, oder? Im Juni habe ich noch gejammert, weil es so heiß war. Und jetzt sitze ich da, Ende Juli, mit langen Unterhosen. Ein bisschen schon so eine Herbststimmung, so Campus-Umzugsfeeling. Also wenn du jetzt sagst, du, morgen ist da mein Oberfehler Umzug, da würde ich sagen, ja, das glaube ich, das passt. Aber es ist einfach so ungut, gell? So, gestern habe ich da bei den Stall ein bisschen umgewerkelt, ein bisschen was gearbeitet, dann hat der Wind um die Ohren war schlimmer geblasen. Jetzt habe ich mir einen Hauben aufsetzen müssen. Ein Wollhauben im Juli. Also ich habe mir das heuer ganz anders vorgestellt. Also, mein Plan war im Juli, wenn es die Zeit erlaubt, ein bisschen Boden gehen, ein bisschen Kärntner Seen abfahren, so Müstädter See, Farkassee, Weißensee, ein bisschen Planschi. Und die Realität hat so ausgeschaut, dass ich mit den Stiefeln auf meine Felder gestanden bin und in den ganzen Regenglocken Planschi gemacht habe. Du. Also, dass es im Juli keinen einzigen Badetag gegeben hat bei uns, auf das kann ich mir jetzt nicht mehr hinterinnern. Das, gut, Badetag hat es vielleicht für die Fans des Eisbadens gegeben, aber für uns als Normalsterbliche, dass ich mal sage, du, heute ist so schön, heute hab ich wieder bei uns im Bohaine keine Chance, nix. Und das Problem ist, in Schlazing ist es jetzt das ist gewesen mit dem Sommer. Gell? Das ist so, jetzt ist es dann bald vorbei, weil es gibt bei uns die alte Bauernregel oder normale Regel. In Schlazing, nach dem Kirchtag, Mitte August, ist der Sommer um. Ja, weil, ja, es ist ja, weißt du, da werden die Tage kürzer, am Abend ist es nicht mehr so lauschig, dass man lang draußen sitzen kann. In der Früh ist es auch schon ein bisschen kälter. Musste ich schon wieder ein bisschen auf den Herbst einstellen. Ja, ich weiß nicht. Der Karl-Heinz Grasser hat sich den Sommer heuer sicher auch ganz anders vorgestellt. Der sitzt ja seit 2 Monaten im Gefängnis irgendwo in Tirol. Dann hat er sich gedacht, mache ich mir heuer mal eine gemütliche Zeit in meiner Zelle. Ein bisschen Me-Time, aber nix. Jetzt hat er am Wochenende schon Hofturlaub gekriegt und mit seiner Frau auf den Wörthersee fahren müssen. Da, die Kronenzeitung schreibt schon, Grasser genießt Freigang im Nobelbar am Wörthersee. Wobei, bei den Preisen, was also Aperol oder was kostet, ist es sicher kein Genuss, in einer Nobelbar am Wörthersee zu sitzen. Da steht hier. Die Gäste in einer noblen Seebar Linde im Kärntner Maria Wörth staunten am Samstag nicht schlecht. Am Nebentisch saßen nämlich Karl-Heinz Grasser und seine Frau Fiona und genehmigten sich ein feines Mittagessen. Laut der österreichischen Strafprozessordnung ist das Teil der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Ha, so eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft hätte uns also auch gern, gell? Wenn wir schon von fesche Politiker sprechen, der Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer, die Zukunftshoffnung der ÖVP, der tingelt ja seit 2 Wochen mit der Idee durch die Gegend, dass die Leute mehr arbeiten müssen. Auf Teilzeit angestellt, der hat das jetzt besonders abgesehen. Er sagt, er hat kein Verständnis für Lifestyle-Teilzeit. Das hat er gesagt, kurz bevor das Parlament eine 75-tägige Sommerpause angetreten hat. Nach 40 Sitzungen zwischen 24. Oktober 2024 und 11. Juli 2025. Also auf Deutsch gesagt, nach 20 Plenartagen in 261 Tagen. Vielleicht sollte man mal von der Lifestyle-Teilzeit von unseren Politikern reden, gell? Aber das, von denen reden sie, glaube ich, nicht so gern. Die haben sie lieber im Sommer ein bisschen daheim. Weiß ich nicht, im Sommer genießen. Vielleicht daheim Wörthersee, gell? Da der nächste Spezialist, Christian Kern, der schon in einer kleinen Zeitung und ein Interview gegeben, Antrittsalter mit Augenmaß erhöhen. Die Erwerbsbeteiligung ist in Österreich traditionell eine Schwäche. Wenn die Zahl der Arbeitsstunden langfristig stagniert, der Staat immer höhere Ausgaben stemmen muss und wir seit Jahren keine Produktivitätsfortschritte haben, kann sich jeder ausrechnen, wohin das führe. Diese unangenehme Wahrheit häufen sich, oder Wahrheiten, niedriges Pensionsantrittsalter bei steigender Lebenserwartung, höchste Ausgaben von Bund und Ländern im Bereich Bildung und Gesundheit und dennoch höchste private Ausgaben für Wahlärzte und Nachhilfe. Man findet die immer lieb, gell, wenn so Ex-Politiker sich melden und gescheite Ratschläge von der Seite geben, so wie die, ja, wie die ganzen ehemaligen Fußballer, gell, die was jetzt bei den UEFA-Experten sind, gell, ist jeder Experte. Auch die Ex-Bundeskanzler sind alle Experten. Ich weiß nicht, wo das ja kurz herkommt, gell, dass man Leuten einredet, sie arbeiten zu wenig, dass man vor allem Leuten, die eh schon arbeiten, einredet, dass sie zu wenig arbeiten und dass sie länger arbeiten müssen. Also, du, jetzt war schon gut bis 67 arbeitet, reden wir schon gar nicht mehr von 60 Renten, jetzt war ich 65 Jahre, jetzt war gut bis 67. Andere sagen, ja, bis 68 war schon auch gut. Irgend so ein Ökonom, habe ich mal reden gehört, der hat gesagt, ja, er sieht da schon ein, dass ein Dachdecker mit 60 Jahren nicht mehr so gut aufs Dach aussteigen kann, aber man müsste ihn halt dann umschulen für einen Bürojob. Stell mir den auch interessant vor, ein Dachdecker, was tust du mit dem? Tust du einen Office-Management-Kurs geben, Excel-Latein und sowas? Ich finde das natürlich, gell, es gibt schon Leute, so wie man einen Oberarzt kennengelernt, der ist 68, Topmann, das ist schon wichtig, dass es solche Leute gibt, weil auch wenn du ein bisschen älter bist, du hast da schon eine gewisse Erfahrung, du kannst Sachen gut, die man als Junger noch nicht so kann. Oder, das ist schon wichtig, oder Tierarzt, wenn ich mir den anschaue, unserer, der ist auch schon über Mitte 60, der ist auch noch ein guter Schöpfer, wo du einfach denkst, das ist super, dass der noch was macht, aber der macht es halt freiwillig, gell, weil er halt noch kann und weil er halt gern tut. Aber wenn man jetzt den Leuten, die eh schon dann möglicherweise K.O. sein, einredet, sie müssen noch länger arbeiten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also ja, es gibt natürlich Berufe, wo du sagst, ja, da kannst du auch mit 70 noch, so Universitätsprofessor, gell, der kann auch mit 70 noch seine Texte runterleiern oder irgendwie so Dings. Ne? Aber der Nachteil ist halt wieder, jetzt stell dir mal vor, du machst irgendwie, ja, hey, wobei, hey, wenn man schon von Unterrichten sein, gell, wir reden jetzt in einer Zeit, 2025, bei uns laufen nur die 75-jährigen pensionierten Lehrerrentenummer, die seit 25 Jahren in Renten sind. Gell. Das war noch gar nicht so lange her, dass man mit 50 damals die Leute in Renten geschickt hat. Oder die Postler, oder da unten da bei den Radenteilen, da haben sie auch mit 50 die Leute alle geschickt und hätte zwar gut bis 70 arbeiten. Es ist oft dreht sich das eh so schnell, gell. Ich weiß es nicht. Also, ich habe zum Beispiel jetzt einmal einen Maurer da gehabt, gell, in Carlos und in Marco. Carlos ist Mitte 40, der hat vor 9 Jahren eine schwere Wirbelverletzung gehabt, da hinten sind eine Metallteile drin im Kreuz, schöpft trotzdem wieder volle Wisch, obwohl er nicht zu 100% fit ist. Und dann kommen so eine Anzugträger aus ihrem gemütlich gepolsterten Sessel her und erzählen den Leuten was von Arbeiten. Gescheiter war ja, wenn diese ganzen Ex-Politiker sich da für Heißingen am See zurückziehen, ein bisschen Sekt schlürfen, ein bisschen zu den Festspielen gehen und wenn sie einfach leise arbeiten. Wobei, Festspiele, hab sie jetzt mitgekriegt da. Samstag haben sie die Festspiele in Salzburg eröffnet. Ja, und ein Haufen Promis da. Und während der Vizekanzler Babler seine Rede gehalten hat, sind mehrere pro-palästinensische Aktivisten auf die Bühne gestürmt und haben noch so Transparente ausgerollt und umgewirbelt und ein Theater gemacht. Also ein Theater nicht in dem Sinn von Theater, sondern so ein Theater. Sicherheitstechnisch kannst du dich in Österreich wirklich sicher fühlen. Also, da sind der Bundeskanzler, der Bundespräsident, die Landeshauptfrau, zahlreiche internationale Gäste, da stehen Dutzende Polizisten, hunderte Securities und dann kommen ein paar seine Hänseln daher mit einem schlecht gefälschten Ausweis und die schaffen es mitten auf die Bühne auf. Der Habitäre heißt der, ich weiß nicht. Dann haben sie noch ewig gebraucht, die Securities, bis sie die wieder rausgezahlt haben da. Der Babler hat dann gleich die Demonstranten eingeladen zu einem Gespräch. Was lernen wir daraus? Illegal eine Kulturveranstaltung zu stören, lohnt sich anscheinend. Schau, da hab ich jetzt einmal eine nette Schlagzeile. 500.000 junge Menschen aus aller Welt werden ab Montag zum katholischen Weltjugendtreffen in Rom erwartet. Das bis Sonntag dauernde Treffen findet in Rom des sogenannten Heiligen Jahres statt, dass die katholische Kirche alle 25 Jahre ausruft. Gut 2/3 der Teilnehmenden aus 146 Ländern kommen aus europäischen Ländern. Wenn man oft sagt, gell, wenn man oft über die Jugend schimpft und sagt, ah, die heutigen Jungen, da nur mehr Teilzeit, nur mehr Playstation, nur mehr Tendern. Es gibt auch welche, die mit dem Rosenkranz umgehen können, muss man auch mal erwähnen. Durchbruch im Zollstreit. US-Präsident Donald Trump traf in Schottland Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Am Abend wurde die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU verkündet. Die haben ja schon ein paar Mal gesagt, der Trump, der will ja von alle Zoll, der will ja überall Zoll, Zoll, Zoll. Die EU und die USA haben sich auf einer Grundsatzvereinbarung zur Entschärfung des seit Monaten andauernden Zollkonflikts geeinigt. Es wird der größte aller Deals, sagt Trump. Während der Verkündung der Einigung von der Leyen äußert, es sei ein schwerer Prozess gewesen. Jetzt haben wir es und das ist gut. 15% beträgt der Aufschlag für die meisten EU-Exporte in die USA. Auch für die Automobilindustrie. Ausgenommen dabei, glaube ich, sind Stahl und Metall. Der bleibt bei 50%. Die EU stimmte zu, Energie aus den USA im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen und außerdem 600 Milliarden Dollar mehr in die USA zu investieren, sagt der US-Präsident. Jetzt habe ich gedacht, die EU haut jetzt auch 15% auf Produkte aus den USA auf, aber nichts da, nur wir zahlen. Also wir zahlen mal Zoll und wir zahlen mal da 750 Millionen Dollar. Und so. Also das ist, also wenn das ein Durchbruch ist, dann weiß ich auch nicht. Gell. Das ist mir blind am Durchbruch, darf ich sagen. Das ist so, wie wenn ich mein Nachbar drohe, ihm sein Haus anzuzünden und er dann erfreut hat, wenn nur die Garage niedergebrannt hat. So ähnlich ist mir vor kurzem auch gegangen. Weißt, ich habe da eine Schreimarbeiten durchführen müssen. Da habe ich so eine externe Schreimfirma geholt. Die hat da gearbeitet und danach hat er 50% mehr verlangt, als ausgemacht war. Dann habe ich da verhandelt, dann hat er nur mehr 25% mehr verlangt. Ich habe mich dann gefreut. Nachher habe ich mir gedacht, ja, Moment einmal, der verlangt immer noch 25% mehr. Habe ich mich da einlegen lassen. Aber gut, ich bin eigentlich kein Politiker. Gell? Ich kann schlecht verhandeln. Das ist nur mein Problem, aber... Ja, wenn die EU schlecht verhandelt, dann ist es unser Problem. Aber ja, man muss sagen, gell, die EU-Verhandler sind anscheinend nicht die kompetentesten oder halt nicht die härtesten. Nimmt es keiner ernst, kommt mir oft so vor. Gell. Weltweit die Chinesen, die lachen alle über die EU-Vertreter. Aber dafür tun sie in der EU jetzt ein Fest wirbeln beim Mehrjahresbudget. Das habe ich da letzte Woche eher versprochen. Reden wir mal über Agrarzahlungen. Gell, weil die Europäische Union hatte ihr nächstes EU-Mehrjahresbudget von 2028 bis 2034 präsentiert. Der größte Protest kommt europaweit aus der Landwirtschaft. In Österreich fürchten vor allem die Bauern, dass wir zu kurz kommen. Die Mittel für die gemeinsame Agrarpolitik, das heißt die GAP, die wurde von 386 auf 300 Milliarden gekürzt. Das sind nur noch 15% des Gesamtbudgets. Die Länder können das zwar noch aufstocken, aber nur durch Umschichten von anderen Geldern. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig von der ÖVP sieht eine zentrale Gefahr für die Landwirtschaft. Die Existenz der Bauern sei gefährdet, sagt er. Ähnliche Töne sind aus Deutschland und Frankreich zu hören. Die bisherige Zwei-Säulen-Struktur der GAP soll reformiert und durch einen einzigen Fonds ersetzt werden. Daraus sollen künftig nicht nur die Mittel für Regional- und Agrarpolitik sowie ländliche Entwicklung finanziert werden, sondern auch die Asyl- und Grenzpolitik. Für Österreich hätte das laut Totschnig weitreichende Folgen. Es ist uns nicht gelungen, die ländliche Entwicklung zu sichern, was für Österreich ganz zentral ist. Der Landwirtschaftsminister sorgt sich dabei vor allem um die kleinbäuerlichen Betriebe. Seiner Meinung nach hätte jede GAP-Reform dazu geführt, dass vor allem die kleinen Betriebe aufhörten, da diese die Einstellung auf neue Programme nicht mittragen könnten oder wollten. Da muss ich schon einmal die österreichische Politik auch kritisieren, gell? Weil das ist immer her. Gell? Da gehen österreichische Politiker her, schimpfen dann über die EU und die da in Brüssel. Aber wer ist denn die EU? Wer sind denn die da draußen in Brüssel? Das sind ja eigentlich wir alle, also beziehungsweise unsere Politiker. Also wir sind ja auch Mitglied und so wie es ausschaut, sind unsere Politiker in Brüssel zu schwach, um sich durchzusetzen. Ja, das sind anscheinend die großen Lobbyisten da, die ganzen von den Konzernen stärker beieinander. Und wer ich oft frage, wer, gell? Gehen wir mal ein bisschen ins Detail rein, wer oft fragt, was ist das Agrarzahlungen? Für was braucht sie das eigentlich? Warum braucht ihr Bauern das? Also Agrarzahlungen, das sind ja staatliche Gelder, die Landwirtinnen und Landwirte aus dem EU-Agrarbudget erhalten. Ziel ist es ja, die Landwirtschaft zu sichern, Lebensmittelproduktion zu gewährleisten, die ländliche Entwicklung zu fördern und Umwelt- und Klimaschutz zu unterstützen. Also die Agrarzahlungen, die stammen ja hauptsächlich aus dem EU-Haushalt und werden über die sogenannten gemeinsame Agrarpolitik, die GAP, organisiert. Und da gibt's ja zwei große Töpfe. Also wir haben da, oder Säulen, sagt man eigentlich, also im Volksmund. Die erste Säule, das sind die Direktzahlungen. Das sind zum Beispiel die Flächenprämien, die sind 100, 80% EU-finanziert. Und dann gibt es noch eine zweite Säule, das sind Gelder für ländliche Entwicklung, gemeinsam finanziert von EU und Mitgliedstaaten. Also das sind meistens so diese Umweltprojekte oder die Öpul und sowas. Ne? Wie viel bekommt jetzt ein Bauer in Österreich? Also im Schnitt der durchschnittliche Haushaltsbauer, wenn man so schön sagt, der kriegt zwischen 7.000 und 10.000 Euro pro Jahr pro Betrieb an Direktzahlungen. Wobei es halt größt, das hängt halt von den Flächen ab, gell, was du holst. Der größere Bauer kriegt halt mehr als der kleinere. Man kann so durchschnittlich sagen, für einen Hektar Ackerfläche gibt es circa zwischen 200 und 300 Euro Direktzahlung, je nach Bedingungen halt. Und Österreich kriegt rund 1,3 Milliarden Euro jährlich aus dem EU-Agrarbudget. Davon gehen ca. 70-75% in die Direktzahlungen und 25-30% in Programme zur ländlichen Entwicklung, wie zum Beispiel Förderung von Biolandwirtschaft, wobei das ist ja meistens, haben sie das nicht wieder. Also das sind, die Biobauern sind jetzt da, nehmen wir extra, das sind ja da alle mit die Umweltmaßnahmen drinnen. Ausgleichszulage für Bergbauern, Investitionsförderungen, Tierschutzmaßnahmen und sowas. Warum kriegen Bauern überhaupt Geld? Weil sie halt, also ja, man sagt halt, weil sie eine öffentliche Leistung erbringen, die vom Markt nicht bezahlt wird. Zum Beispiel Pflege der Kulturlandschaft, Versorgung mit Lebensmitteln, Klimaschutz durch CO2-Bindung im Boden, Biodiversität auf Wiesen und Weiden, Siedlungsraum für Insekten, Vögel etc. Ohne diese Zahlungen waren jetzt dann, ja, der durchschnittliche Bauer, muss man jetzt einmal so fair sein, der wäre nicht überlebensfähig, da in, vor allem in so benachteiligten Gebieten, wo ich bin. Also, man muss ja da schon sagen, ja, wir müssen mal da so Sachen machen, wo du oft denkst, wow, keine Mutter was. Ja, aber man macht gewisse Sachen, weil wenn du die Zahlung nicht hast, dann siehst du, wir haben ja jetzt eh die Beispiele schon oft gehabt, gell, das ist finanziell für die Bauern in meiner Größe zum Beispiel hinten von ihm ausgeht. Und weil ich jetzt an Biodiversität gerade erwähnt habe, ich muss jetzt auch, gell, das war ja vorher, waren in die Biobauern ausgenommen von dieser Biodiversitätsfläche, die man machen muss. Das heißt, Biodiversitätsfläche, du musst einen gewissen Prozentsatz deiner Fläche, musst du Biodiversitätsfläche angeben. Das gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, was mich das betrifft. Also ich tue ja zwei oder vielleicht dreimal Mahn im Jahr. Und grundsätzlich bietet bei mir es groß im Juni aus. Also eigentlich hätte ich ja Biodiversität gehabt, aber halt die Experten haben gesagt, nein, auch die kleinen Biobauern und alle müssen Biodiversität einhalten. Ich lasse mal es einreden, gell? Wenn du jetzt irgendwo ein Bauer bist in einer Gunstlage mit 6 Schnitt im Jahr, dass man sagt, man tut da mal einen Schnitt auslassen zur Biodiversität, ja, okay. Aber in meinem Fall ist es jetzt so, ich habe jetzt da ein Feld unten, eine Weide oder jetzt eine Mähweide. Früher war es eine Weide, jetzt tue ich es mal an. Aber ja, die muss jetzt an, das ist mal die Biodiversitätsfläche und da muss ich sagen, kommt mir jetzt nicht vor, dass das jetzt der Biodiversität gut getan hat, weil schaut ja nämlich so aus. Ich habe mir das Programm genommen, dass ich zwischen ersten und zweiten Schnitt 9 Wochen Pause mache. Also das heißt, in 9 Wochen darf ich da zwischen ersten und zweiten Schnitt nicht reinfahren, nichts tun, nichts mahnen, nichts beweiden. Aber es gibt natürlich jetzt einen Schmäh. Also die normalen Flächen, jeder, der meine Videos kennt, der weiß, ich tue so jetzt, heuer habe ich Anfang Juni gemacht, wo es groß schon schön ausblüht. Weißt du, da hat man dann für die Insekten, für alles da, die Großsamen, die flattern schön aus. Aber jetzt bei der Biodiversitätsfläche, dass ich jetzt dann sage, ja gut, die 9 Wochen. Jetzt war halt gut, wenn die 9 Wochen Anfang August vorbei waren. Jetzt ist so, jetzt tue ich halt in der 3., 4. Maiwoche diese Fläche nutzen das erste Mal. Da blüht noch nichts aus, putze nieder. Und so wie es heuer war im Juni, jetzt wird es dann gebrannt, war heiß. Und jetzt schaue ich alle auf die Biodiversitätsfläche, die schaut traurig aus, gell? Da blüht überhaupt nichts aus. Aber bitte, eingehalten habe ich's. Mir geht's ein bisschen ab, gell? Weil für den Weidebetrieb war es eigentlich kein Wunder gewesen, wenn ich es so im 4-Wochen-Rhythmus da abwechseln könnte und die Viecher nicht tun. Aber ist halt nicht so. Man muss jetzt auch sagen, gell? Ich finde das EU-Fördersystem für Landwirte ein bisschen ungerecht, gell? Weil während die größten Agrarkonzerne rund 80% der gesamten Förderungen für Landwirtschaft bekommen, gehen die kleinen Bauern jetzt verhältnismäßig leer aus. Also, die 7.000 bis 10.000 Euro haben wir jetzt gesagt, sind da die durchschnittlichen Preise. Mei, kann man ja aus dem Nähkästchen reden. Mit mir hat das auch Tierschutzhörung jetzt haben meine Summe Namen genannt. Ich bin auch in dem Bereich von diesen Durchschnittsbauern drinnen. Aber das geht drauf für die Krankenkasse, für den Strohkaufen, für den Sprit. Es ist nicht so, dass uns eins da jetzt da reich wird mit dem Zeug. Aber eben, es gibt eben so Konzerne, die jetzt da eigentlich aus einem Agrartopf Geld kriegen, wo du dich fragst, ja, warum denn? Wieso ist denn das? Weil in Österreich erhielten die 10% der größten Konzerne in den vergangenen Jahren mehr als die Hälfte der Subventionen. Die Top-Profiteure sind jetzt die Agrarmarkt Austria und die A1. Gut, die A1 muss man sagen, die gibt es eh weiter, aber A1 zum Beispiel, weiß ich nicht. Der Telefonlinks da, ne? Bis 2027 haben die EU-Staaten 390 Milliarden Euro an EU-Agrarförderungen vorgesehen. Es geht dabei vorrangig um flächenbasierte Förderungen. Das heißt, mehr Fläche, mehr Geld. Ne? Da kriegt zum Beispiel der Manager, der Wolfgang Borsche, das ist ein großer Profiteur von den Fördergeldern, weil der erhält immer wieder GAP-Agrarsubventionen für einen Biobauernhof in Zell am See. Dann, wie gesagt, Mobilfunkkonzern A1, der hat 2024, also jetzt im letzten Jahr, da 5 Millionen Euro aus dem Agrartopf gekriegt. Die KELAG Energie, also der Kärntner Energieversorger, hat 2,3 Millionen Euro gekriegt. Ich habe jetzt, man kann ja nachschauen, was die Transparenzdatenbank.at oder irgendwas, kannst du eigentlich reinschauen, natürlich du eigentlich auf größte Summen, klickst da und ich habe ein bisschen durchgeschaut und das sind schon interessante Zahlen. Also, aber es hat nicht nur die höchsten Summe, sondern du fragst dich oft, warum kriegen denn die was? Gell? Da kann man ein bisschen durchplatteln und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wie im Jahr 1 oder KELAG oder der österreichische Alpenverein Spital hat gekriegt 648.000 Euro. Alpenverein natürlich wichtig, aber und vor allem, das gibt es noch mehrere von Alpenvereinen, da gibt es in Innsbruck und da, die haben wir auch noch gekriegt. Oder die österreichische Postaktiengesellschaft hat 900.000 Euro gekriegt. Für was? Haben da die Briefträger noch nebenbei irgendwie, haben die noch irgendeine Viecher gehalten oder was haben die? Haben die noch Flächen oder ich weiß nicht. Die Post. Ich weiß nicht. Oder Marktgemeinde Fehlen am Wörthersee hat 567.000 gekriegt. Dann Wamos Verein zur Integration 565.000. Ein gewisses Max Catering GmbH hat 465.000 Euro gekriegt. Dann Habsburg-Lothringen Gut Bersenburg 437.000 Euro. Die Veitsch Radex hat 407.000 Euro gekriegt. Der Wintersportverein Sparkasse Breinener Rax 127.000 Euro. Die Lungauer Kulturvereinigung 43.000 Euro. Man ist jetzt eine kleinere Summe, aber das hat mir ein bisschen stutzig gemacht, weil das ist ein Kulturverein, der was halt so Kultur macht. Kultur ist wichtig, gell? Die Lungauer Kulturvereinigung ist ein gemeinnütziger zeitgenössischer Kulturverein im Bezirk Damsbek. Well. Kein ganzen Agrartopf gehört. Oder European Wilderness Society, Verein zum Schutz der europäischen Wildnis, auch mit Sitz in Damsbek, kriegt 48.000 Euro. Ich weiß nicht. Also, ja, und nachdem sich ja die meisten Förderungen an den Flächenbesitz der Empfänger orientieren, floss halt in Österreich auch das Geld zu Adelsfamilien, wie zum Beispiel Habsburg-Lothringen oder den Fürsten von Liechtenstein, weil die besitzen jetzt auch viele Ländereien und landwirtschaftliche Betriebe. Also, kurz zusammengefasst, ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mir wurde das jetzt bis vor kurzem auch nicht klar. Also ich habe einmal gedacht, das ist eher für die Bauern, aber es ist anscheinend ein Irrglaube, wenn man meint, die Agrarzahlungen gehen zu 100% an die Bauern. Also kriegst du auch als Post Agrarzahlungen. Aber in der Öffentlichkeit schafft man gerne das Bild, gell? Dass die Bauern fest Förderungen kassieren und sich damit fette Traktoren kaufen, stimmt halt nicht. Ich meine, es gibt schon natürlich, gibt's fette Traktoren, aber seien wir so ehrlich, die sind ja die meisten geleast. Und wenn du so lukrativ wären, die Bauern so viel kriegen, Daten nicht einbauen, pro Tag die Stolte für immer zumachen, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Uns Bauern wäre am liebsten, wenn wir gar keine Förderungen kriegen, Daten, aber dafür halt für die Produkte mehr, dass wir sagen, ja, wir kriegen da faire Preise, dass wir da wirtschaften, aber es ist halt immer so ein bisschen so eine Stützung von Lebensmitteln. Und wenn man sagt, ja, die Bauern, die sollen halt mit dem Weltmarkt mithalten, das haut einfach nicht hin, gell, du, Neuseeland, die produzieren hinten Milch auf der Fläche, die haben ganz andere Flächen. Oder Amerika, überall Riesenfarmen mit tausende Hektar, zigtausende Hektar. In Deutschland, das brauchen wir gar nicht weit schauen, brauchst nur Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg schauen. In Mecklenburg-Vorpommern da oben, da gibt's extrem große Agrarkonzerne, die ganzen riesigen Felder zusammenkaufen und auf Teufel komm raus produzieren. Ja, das ist ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb im Durchschnitt 10.000 Hektar Felder und 1.500 Milchkühe. Bei uns haben die Bauern durchschnittlich 18 Hektar Felder und 30 Viecher oder Rinder. Da können wir einfach nicht mithalten. Und wie auch immer, gell, dieses System wird jetzt dann 2028 wieder mal geändert. Und ich persönlich muss sagen, es ist für uns nie besser geworden, also für uns Kleine. Und wenn jetzt wieder eingespart wird, wird eher nicht bei der Post oder bei 1 eingespart, sondern wird wahrscheinlich da bei uns Bauern. Vielleicht gibt uns Kleinbauern ja der Cristiano Ronaldo ein Geld. Der hat jetzt ein bisschen was. Der hat ein bisschen ein Geld und nachdem er in Österreich auf Trainingslager ist, da in Saalfelden, vielleicht denkt er sich, wenn er aus dem Hotelzimmer aus ist, schaut, mei, so schöne Kinder auf die Wiesen. Ich übernehme in Zukunft das Agrarbudget. Gut, wird wahrscheinlich nicht passieren. Der tut sich ja schon Schwaben Autogramme geben für die Kinder. Aber hey, ganz was Tolles war ja noch los. Der Felix Gall, der Radlfahrer. Felix Gall wird Fünfter bei der Tour de France. Das ist ein Riesenerfolg, also wenn man jetzt nicht sportaffin ist, aber muss man jetzt einmal sagen, Radlfahren ist ein Weltsport und irgendwann einmal in die 50er ist irgendwas ein Österreicher Dritter geworden und dann von 21 Jahren ist der Luttenberger Fünfter geworden. Aber sonst sind wir Österreicher noch hinten angefahren und jetzt kommt so ein Osttiroler und fährt der volle Wäsch mit dem Pogacar und dem Vingegaard mit. Das ist eine Sensation, muss man sagen. Super gefahren, tolle Leistung. Und weil das so eine Sensation war, hat natürlich im österreichischen Fernsehen kaum jemand davon berichtet. Eurosport hat alle Rennen live übertragen. Der ARD, die Deutschen, haben auch die meisten live übertragen. Der Servus TV hat da voriges Wochenende einmal kurz um mir geschalten, aber dann haben sie ganz schnell wieder zum Halbfinale in Kitzbühel beim Tennis hintergedraht. Und im UEFA haben sie halt lieber so spannende Sachen übertragen wie die erste Cup-Runde im Fußball, Amstetten gegen Krems oder Bahndorf gegen Ried oder Bischofshofen. Ja, da haben sie, glaube ich, nicht so richtig übertragen, weil sie die Kamera genau hinter die Ultras von Sturm Graz aufgestellt haben. Jetzt hat man nichts gesehen. Also, wie gesagt, bei solchen Schlagerspielen, da muss man um und da hat sich die Tour de France gefälligst hinten anzustellen. Zumindest hat der Petutschnik Hans in seinem Podcast über den Gall berichtet und das ist, glaube ich, das, was zählt. Ich wünsche euch schöne Wochen. Danke fürs Zuhören. Vierdenk.